Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus heute. Jetzt sind wir ein WM-Favorit, so wird Lothar Matthäus nach dem 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina der deutschen Nationalmannschaft bei Bild zitiert. Eine These, die wir unter anderem heute überprüfen wollen mit einem langjährigen Begleiter der deutschen Mannschaft, dem ARD-Kollegen Bernd Schmelzer. Hallo Bernd.
Hallo, guten Morgen.
Bernd, du berichtest für den BR, für die ARD, von den DFB-Herren, aber natürlich auch über die DFB-Frauen, kommentierst die ja regelmäßig und du hast auch ein Buch geschrieben, warum Frauen den besseren Fußball spielen. Das war jetzt ja nicht nur sportlich gemeint, als ihr das geschrieben habt, das Buch, du zusammen mit Nia Künzer, aber es ist ja in einer Zeit entstanden, als die Fußballfrauen deutlich erfolgreicher waren, Vize-Europameisterin waren, zuletzt ja auch Olympia-Bronze geholt haben. Jetzt nach diesem Jahr mit der Herren-Nationalmannschaft, würdest du sagen, sie haben sportlich mit den Frauen zumindest etwas wieder gleichziehen können?
Ja, also wenn man es ganz überspitzt formuliert, könnte man auch sagen, es hat sich überholt, das Buch, seit dem vergangenen Wochenende. Aber nein, das ist natürlich auch vom Titel her vielleicht nicht so den Nagel auf den Kopf getroffen, wie man sich das vorstellt. Also es geht auch gar nicht in dem Buch darum, dass man sagt, die spielen jetzt besseren Fußball, sondern es ist eine Erklärung, dass es der andere Fußball ist. Ja, und dass man genau das nicht machen sollte, nämlich die Männer und die Frauen zu vergleichen, sondern die als eigenständiges Produkt halt sieht und vielleicht ein bisschen eine andere Herangehensweise hat. Nein, aber es ist in der Tat so, seit dem Wochenende Ende scheinen sich die Uhren wieder anders zu drehen in Deutschland oder wieder in den Normalrhythmus in Anführungszeichen zu kommen, weil sich doch ein bisschen was getan hat, wobei ich glaube, also dass die Euphorie zwar berechtigt ist, aber es war halt auch ein Sieg über Bosnien und nicht über Frankreich und Brasilien gleichzeitig.
Genau, ordnen wir das Ganze ein bisschen ein. Wo würdest du denn erstmal, bevor wir auf das Spiel direkt eingehen, so als Fazit, was würdest du für eine Note geben für dieses Länderspieljahr 2024, nach allem, was auch in den Vorjahren dann ja passiert ist?
Na, im Vergleich zu den Vorjahren ist das natürlich eine glatte 2+. Und das Versetzen war ja in den Vorjahren häufig mal gefährdet, wenn man in diesem schulischen Terminus bleibt. In diesem Jahr ist es gar kein Problem. Klassenziel erreicht, vielleicht sogar mehr, als man gedacht hat. In der Krankenakte würde man sagen, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Man könnte ihn eigentlich entlassen, er ist genesen.
Gerade in der Nations League, wo du sagst, Versetzung gefährdet. Wir wären ja auch mal schon fast sitzen geblieben bzw. abgestiegen, wenn da nicht eine kleine Regeländerung passiert wäre, dass dann Deutschland eben doch in dieser A-Gruppe bleibt. Jetzt sogar Gruppensieger zum allerersten Mal.
Ja, absolut. Also erst hat die UEFA uns drin gehalten irgendwie, ja, weil man sagt, es wäre dann doch blöd, vielleicht ohne die deutsche Mannschaft da weiterzuspielen. Und da hat man uns sozusagen über die Nachprüfung dann drin gehalten und jetzt haben wir es selber geschafft. Also die Nachhilfestunden von Julian Nagelsmann haben Wirkung gezeigt.
10 Siege, nur eine Niederlage in diesem Länderspiel, ja, aber keine über 90 Minuten und dann eben jetzt dieser Kantersieg 7:0 gegen Bosnien. Wir ordnen dieses Spiel jetzt mal ein bisschen ein.
Das Thema des Tages.
Also Lothar Matthäus hatten wir ja zum Einstieg schon zitiert. Jetzt habe ich noch ein Zitat von ihm. Das war eins der besten Spiele, das ich von der deutschen Nationalmannschaft jemals gesehen habe. Die Bild-Zeitung hat sogar mit dem 7:1 von vor 10 Jahren im WM-Halbfinale gegen Brasilien verglichen. Ich finde, das geht ein bisschen zu weit. Wo würdest du insgesamt dieses Spiel jetzt, dieses 7:0 von Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina, ansiedeln, auch in deinem persönlichen Ranking?
Ja, in meinem persönlichen Ranking hat das natürlich einen relativ hohen Stellenwert, dieses Spiel. Gibt's ja gar keine zwei Meinungen dazu. Ich sehe es jetzt nicht ganz so wie das 7:1 damals gegen die Brasilianer, weil das war nochmal ein anderes Turnier. Es ging nochmal um eine ganz andere Wertigkeit dieses Spiels. Das hat Julian Nagelsmann ja auch sehr deutlich gesagt im Nachgang zu dem Spiel gegen Bosnien und Herzegowina, dass man das auf gar keinen Fall vergleichen kann in irgendeiner Art und Weise. Es war eine Weltmeisterschaft, es war Brasilien der Gegner, es war das Gastgeberland und das war Bosnien und Herzegowina. Also man will jetzt das auch nicht kleinreden, aber man darf es vielleicht auch nicht größer machen, als es ist. Und das ist eines der besten Länderspiele der letzten Jahre. Ja, es gab sehr viele schlechte Länderspiele, gerade wenn es jetzt um nichts ging, ja, aber oder nur um die Nations League. Aber es ist jetzt sicherlich nicht das beste Länderspiel des vergangenen Jahrzehnts. Also das würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber es ist ein typisches Freiburg-Länderspiel, denn da fallen ja diese Kantersiege, beziehungsweise da fallen die Siege immer hoch aus. Das war das vierte 7:0 in Freiburg in Folge. Ich habe es mal rausgeschrieben. Kuwait 2002, Malta 2004, Luxemburg 2006. Also auch da muss man sagen, nicht immer das ganz oberste europäische Board. Aber warum wird aus deiner Sicht gerade jetzt dieses 7:0 gegen Bosnien ja so gehypt?
Weil es jetzt gerade in den Zeitgeist passt, weil das natürlich jetzt gut ist, diesen Hype mitzunehmen, diese Euphorie, die aus der Europameisterschaft entstanden ist. Das ist ja auch absolut verdient. Die Mannschaft hat ein anderes Bild, zeigt vor allen Dingen, und das ist für mich das Wichtige, einen anderen Charakter als früher. Sie hat eine andere Einstellung, egal ob wir jetzt Malta, Türkei, Bosnien, wen auch immer, Frankreich oder die Niederlande spielen. Also es ist immer gleich, es ist immer ein Länderspiel und es geht immer darum, dieses Spiel möglichst gut zu gestalten und mit möglichst 100% Einsatz und Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was vermittelt worden ist, dass jetzt Länderspiel Länderspiel ist und nicht Europameisterschaft in Anführungszeichen einen höheren Stellenwert hat als die Nations League und einen noch höheren als irgendein in Anführungszeichen Fritz-Walter-Gedächtnisspiel oder für die Egidius-Braun-Stiftung. Mhm. Weil das ist ja in den vergangenen Jahren, vielleicht auch im vergangenen Jahrzehnt, sehr deutlich geworden, dass da ein gewaltiger Unterschied, gerade was die Einstellung der Spieler betroffen hat, da gewesen ist, wer auch Lust hatte, zur Nationalmannschaft zu kommen oder wer im November vielleicht gesagt hat, die muskuläre Verletzung, die kommt jetzt gerade recht. Also ja. Es ist kalt draußen, es ist düster, ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke, es ist eine leichte Zerrung, tut mir da gar nicht so schlecht und ich muss nicht zur Nationalmannschaft.
Bastian Schweinsteiger hat man sowas früher gerne vorgeworfen, sich bei solchen Spielen dann vielleicht auch mal die ein oder andere Auszeit zu gönnen im engen Terminkalender, was man ja auch eben sagen muss.
Ja, das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich könnte auch sagen, Felix Neureuther ist beim Skirennen in der Vorbereitung zu Ski-Weltcups nicht sehr oft im Kraftraum gesehen worden, aber er hat trotzdem dann, wenn es drauf ankam, super Leistungen gebracht. Also das eine hat mit dem anderen nicht immer so ganz viel zu tun. Muss man mit einem kleinen Augenzwinkern auch, glaube ich, sehen. Aber die Vergleiche, ich bin da nicht der Fan davon.
Nein, aber die Tatsache, dass eben jetzt diese Leidenschaft da ist, dass man diese Spiele jetzt auch viel ernster nimmt und sich auch im November dann von Seiten der Spieler wieder richtig motivieren kann, dann eben alles abzurufen, auch bei einer 3-0-Führung dann nicht aufzuhören, sondern eben weiterzuspielen, Tore zu machen und das Ganze dann eben auf 7-0 auszubauen. Ist das auch der Tatsache geschuldet aus deiner Sicht, dass Nagelsmann natürlich auch jetzt mehr als andere Nationaltrainer vor ihm vielleicht auch nach Leistungsprinzip aufstellt und auch dann Leute wirklich reinholt, die aktuell gerade stark agieren und damit ein bisschen Fluktuation reinbringen, aber auch den Konkurrenzkampf höher hält?
Ich glaube, auf alle Fälle ist das so. Es geht um die Leistung. Ist es der beste aktuell spielende Fußballer auf dieser Position oder auf mehreren Positionen? Und auf der anderen Seite ist es ja auch das, was er gesagt hat. Es muss nicht unbedingt der beste Fußballer sein. Es muss derjenige sein, der vom Charakter am besten in diese Mannschaft hineinpasst. Und das finde ich eine interessante Herangehensweise, nicht zu sagen, dass derjenige, der 25 Tore in der Bundesliga schießt, automatisch gesetzt ist. Oder der die meisten Zweikämpfe gewinnt oder der die meisten Flanken schlägt oder welche Statistik du da noch heranziehen kannst, wer die höchste Laufleistung hat, die besten Sprints, es gibt ja alle möglichen Auswertungen, sondern der auch charakterlich am besten dazu passt und der bereit ist, in jedem Länderspiel immer oben an die Schmerzgrenze heranzugehen und das Letzte aus sich herauszuholen, immer auch der Tatsache geschuldet, es zu wissen, dass im Hintergrund ja noch der Verein ist, da geht es auch um viel Geld, da ist die Champions League, die Europa League, die Conference League, der DFB-Pokal und das ist ja der eigentliche Arbeitgeber. Und trotzdem vor diesem Hintergrund zu sagen, nein, mir ist Malta, die Türkei, Liechtenstein, Luxemburg, Bosnien-Herzegowina genauso wichtig wie das, was ich im Verein eigentlich abrufen kann und muss.
Und das rufen sie ja in der Nationalmannschaft dann tatsächlich ab, vor allen Dingen eben auch alle als Kollektiv. Und das zeigt sich dann ja vor allen Dingen auch in den Statistiken, wenn man einfach mal Gegentore anguckt oder eben auch zu null gewonnene Spiele. In diesem Jahr sind schon 7 ohne Gegentor, das zweite jetzt in Folge. Wenn man das mit den Jahren zuvor vergleicht, da ist das ja nie passiert. Aber wie erklärst du dir auch, dass jetzt dieser mannschaftliche Zusammenhalt einfach da ist? Weil es sind natürlich neue Spieler dabei, aber es sind doch auch immer noch wieder welche dabei, die man auch schon immer mal gesehen hat in der Nationalmannschaft. Also der Geist ist ja ein ganz anderer. Was macht Nagelsmann in dem Punkt anders als zum Beispiel Flick oder auch Löw in der Endphase?
Ja, ich glaube, das, was man jetzt geschaffen hat und dass du siehst, dass es einen gewissen Kreis an Personal gibt, dass der immer dabei ist, der sich sozusagen gefunden hat jetzt, ja, weil sie sich aus und außerhalb des Platzes gut verstehen, dass diese Herangehensweise, eine Gruppe zu finden, die sich, wie gesagt, sehr, sehr einig ist in dem, was sie tut und die bereit ist, das mitzumachen, was das Trainerteam ihnen vorgibt oder was sich das Trainerteam ausgedacht hat. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Es gab viele sehr, sehr gute Fußballspieler gegeben in Deutschland, die auch in den vergangenen Jahren ja nicht das Fußballspielen verlernt haben, die aber jetzt nicht mehr dabei sind, weil sie vielleicht den Ansatz, den Gedankenansatz, den das Trainerteam hatte, nicht mitgehen wollten. Eigene Ideen hatten, aus eigener Erfahrung, selbst große Erfolge vorzuweisen hatten, die Champions League gewonnen hatten, Weltmeister waren und so weiter und so fort. Und sich dann vielleicht gedacht haben, na gut, es reicht, wenn ich den einen oder anderen Meter weniger mache und mich nicht mit allem hier auseinandersetzen muss, was mir ein junges, anderes Trainerteam hier einfach mal so vorgibt. Ja? Mhm. Und weil das, was sie jetzt spielen oder wie sie jetzt spielen, das ist extrem laufintensiv, das ist extrem arbeitsintensiv, das ist extrem intensiv für den Körper. Das fordert einen dann schon. Und das angesichts dieses enormen Kalenders, den du ja angesprochen hast, da musst du dann schon, ich glaube mal, auch in deinem Privatleben in gewisser Art und Weise umdenken und kannst sagen, okay, jetzt die private Flugreise zu einer Modemesse nach Paris passt vielleicht jetzt nicht mehr so ganz in den Zeitrahmen rein. Verbringe ich besser mit einer Joggingrunde durch den Perlacher Forst.
Ja. Und es funktioniert eben auch, was Nagelsmann da vorgibt, unabhängig teilweise sogar vom Personal, weil wen er reinspielt oder wen er reinbringt, der macht genau das, was er von ihm verlangt und das, was du eben auch skizziert hast. Der zeigt Einsatz, der zeigt Leistung, der zeigt, dass er dahin will, dass er dahin gehört. Auch Debütanten zum Beispiel wie Tim Kleindienst, der ja jetzt im Oktober das erste Mal dazu kam, sich sofort aufgerieben.
Es ist genau das, weil es macht Spaß jetzt. Also du siehst als Bundesligaspieler Tim Kleindienst, den wir ja alle wahnsinnig schätzen, einer der Spieler, der vielleicht den größten Sprung gemacht hat in den vergangenen Jahren über Heidenheim, sich da hochgedient hat, in Anführungszeichen, in die Nationalmannschaft. Das ist ja das Paradebeispiel dafür, dass es geht. Dass du nicht sagen musst unbedingt, der hat den größten Namen, der ist in der Mannschaft dabei, sondern der hat den größten Anspruch an sich selbst und genau den Charakter, den es braucht, um jetzt hier zu sagen, gut, der eine ist verletzt, ich sehe mich jetzt nicht als Lückenbüßer, sondern ich sehe es als Chance und bin einfach mal dabei.
Und diese Chance, die hat Tim Kleindienst aus meiner Sicht jetzt erstmal genutzt. Ich meine, klar, Doppelpack gegen Bosnien-Herzegowina. Kleiner Einschub, habe ich am Donnerstag im Fever Pitch Podcast prognostiziert. Ich hatte zwar behauptet, die Deutschen gewinnen 4-0, aber ich habe da noch hinterhergeschoben, 2 Tore von Kleindienst. Ich war sehr glücklich, dass es funktioniert hat. Einfach mal so einen Tipp raussauen. Normalerweise tippe ich ganz, ganz schlecht.
Aber vielleicht hast du das Lottozahlen für mich fürs nächste Wochenende. Im nächsten Donnerstag-Podcast.
Sollte ich vielleicht mal spielen, beziehungsweise ich könnte sie dir mal rüberschicken, was mir so einfällt dazu. Ich würde aber keine Garantie dafür übernehmen. Das war, glaube ich, ein Sonntagsschuss von mir, der dann eben einfach mal funktioniert hat. Aber zurück zu Kleindienst. Hat er aus deiner Sicht eine Chance, dann auch Füllkrug auf längere Zeit zu verdrängen? Ist er vielleicht sogar der bessere Füllkrug oder zumindest eine ernsthafte Konkurrenz?
Ich glaube, dass er auf alle Fälle die Chance hat, weil die Gelegenheiten, die sich jetzt geboten haben, die hat er perfekt genutzt. Weil alle, die über oder mit Tim Kleindienst sprechen, sind total begeistert. Egal, ob es der Bundestrainer ist oder ob es der Co-Trainer ist oder ob es die Kameraden, die Mitspieler sind. Das ist ein unglaublich netter, authentischer Zeitgenosse, der komplett auf dem Boden geblieben ist. Der hat ja auch was vorzuweisen. Es ist ja nicht so, dass er sagt, der kommt jetzt irgendwo her, sondern der hat ja auch was vorzuweisen in der Bundesliga, vorher in der zweiten Liga, jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Also das ist ja einer, der hat schon ein bisschen was oder sogar nicht ein bisschen was, der hat schon viel ja auf der eigenen Visitenkarte stehen. Und der kommt dahin, der nimmt die Situation an, der geht rein, ob er von Anfang an oder als Joker kommt, spielt gar keine Rolle. Der spielt gut, der spricht auch gut, wenn du ihn in den Interviews hörst, eigentlich herausragend gut sogar. Also das ist eine echte Bereicherung. Ich persönlich bin ein großer Tim Kleindienst-Fan.
Und vor allen Dingen ist er einer, der zu diesem Kombinationsspiel unter Nagelsmann auch gut passt, weil er die Qualitäten hat. Füllkrug vielleicht da ein bisschen, ich will jetzt auch nicht zu hart sein, aber vielleicht ein bisschen eindimensionaler, weil er mehr so der Strafraumvollstrecker, der Wühler ist.
Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Also das ist jetzt, je nachdem, wie auch das positionsbezogen oder von der Spielanlage dann vorgesehen ist. Aber Kleindienst ist auf jeden Fall einer, der ist der macht unglaublich viele Meter, siehst du gar nicht so normalerweise im Spiel, schaut man ja auch nicht unbedingt drauf, wo der überall sich auf dem Platz positioniert. Mhm. Aber wir haben ihn mal beobachtet während eines Spiels mit einer eigenen Kamera für eine eigene Geschichte. Und da siehst du mal, wie der permanent unterwegs ist, rechts, links, Wege nach vorne, nach hinten macht, ausweicht, Gegenspieler zieht, zwei Leute dann mitzieht und dann wieder einen Raum aufreißt, hinter sich eine Lücke aufreißt. Also das ist ein unglaublich mannschaftsdienlicher Spieler. Und was ich ganz toll finde, der hat einen extrem guten Torriecher. Der steht da, ob das mit dem Fuß, mit dem Kopf ist. Also da muss Fülle schon schnell, ganz schnell wieder gesund werden. Dann wird das ein richtig cooler Konkurrenzkampf.
Aber was auf jeden Fall ja auch positiv ist, diese beiden Typen einfach zu haben. Wie lange hatten wir in einer Nationalmannschaft eben diese Möglichkeiten jetzt auch auf der Neun nicht? Das ist ja auch schon wirklich Jahre her, dass wir mehrere Mittelstürmer hatten.
Ja, man ist ja nur noch von der falschen Neun ausgegangen.
Ja, genau.
Dieser Begriff, die falsche Neun, das ist eine richtige, mit so einem Ansatz, mit so einem Hauch von falsch. Also es ist eine halb falsche Neun im Endeffekt, weil er natürlich jetzt nicht nur vorne drin steht. Ja, ist bei Fülle genauso. Die stehen ja nicht nur vorne drin und warten darauf, dass sich die Kollegen da wundflanken und irgendeiner ankommt und du deinen Kopf dann dahin hältst und mit dem Schädel das Ding reinmachst, sondern die spielen, die haben eine andere taktische Aufgabe jetzt, die müssen Meter machen, dass du die einfach da reinstellst und sagst, okay, ich warte mal, was von außen passiert und irgendwann hilft mir mein Kopf, respektive der liebe Gott, die Zeiten sind ja eh vorbei. Aber das machen beide, finde ich, sehr gut.
Der Kopf hilft jetzt auch nur noch Jamal Musiala.
Der Kopf hilft, das ist jetzt weg. Das Thema Kopfballungeheuer ist in Deutschland neu erfunden worden. Das ist der legitime Nachfolger von Kalle Riedle, von Horst Rubesch, Jamal. Er, Musiala, hat einen Luftstand. Das war jetzt echt spektakulär. Und dich dann in der Luft so zu verbiegen, wie du dachtest eigentlich, das kann er nur am Fuß, nur am Boden mit den Füßen, mit seinen Schlangenbeinen. Der liegt auch in der Luft quer und sieht dann noch aus dem Augenwinkel, wie sich der Torhüter bewegt. Also das ist extrem spektakulär. Ja. Ich glaube, das war Hermann Gerland am Kopfballpendel.
Das glaube ich auch. Die Bilder, die man da ja vor ein paar Wochen dann auch Social-Media-mäßig gesehen hat, Hermann Gerland kommentiert das Kopfballpendel. Gute alte Schule auf jeden Fall, aber es wirkt sich wirklich aus. Aber diese Variabilität, die Kleindienst reinbringt, die Musiala jetzt eben auch mit seiner neuen Kopfballstärke reinbringt. Die ist ja auch an den Toren jetzt auch gegen Bosnien-Herzegowina abzuleiten gewesen. Da ist ja jedes Tor tatsächlich fast aus einer anderen Spielsituation entstanden. Wir hatten Standards dabei, wir hatten Konter dabei, wir hatten diese ganz normalen Flanken eben mit dabei. Also sehr, sehr vielseitig. Auch eine neue Qualität unter Nagelsmann.
Auch eine neue Qualität, das ist das, was er unbedingt haben wollte. Er wollte auch mal aus dem Gegenpressing ein Tor erzielen. Sie haben das wunderschöne Standardtor, jetzt zahlt sich das Standardtraining auch aus, merkt man. Bei Freistößen, da geht es um die Schusstechnik, wie man die Füße bewegt und so weiter und so fort. Das ist extrem auffällig und es waren halt einfach 7 Stürmertore. Und das ist ja auch eine Aussage, die, ja, sollte den Mittelfeldspielern zu denken geben und den Verteidigern da vorne, die lassen gar nichts mehr übrig. Die lassen alles liegen und der Rest Europas und der Welt staunt, was die deutsche Mannschaft hier geschafft hat. Nochmal Bosnien, aber auch da musst du erst, Bosnien-Herzegowina, auch da musst du erst 7 Tore schießen. Großartig, mega Spektakel. Es ist genau das, was der Bundestrainer immer sagt. Er will an der Seitenlinie Spaß haben. Man sieht ihm zwar manchmal nicht an, dass er Spaß hat, aber das ist genau dieses Spektakel, was ja auch die Zuschauer sehen. Freiburg ausverkauft, ich glaube eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde waren alle Karten weg. Das ist die neue Qualität, das hat er reingebracht und das ist, glaube ich, der Stempel unter das Jahr, unter das Zeugnis im Jahr 2024. Spaß, Gier, Leidenschaft, Tore, Spektakel.
Diesen Spaß sieht man natürlich großen Trainern nie an, auch wenn es super läuft. Die sehen immer noch irgendwo ein Problem. Franz Beckenbauer früher, Pep Guardiola, ach, da kannst du eigentlich jeden nennen. Die wollen ja immer das Optimum sehen. Wen Julian Nagelsmann hinterher auch nochmal ausdrücklich gelobt hat, gar nicht Musiala und Wirtz, ich meine, die werden sowieso an jeder Stelle gelobt, Kai Havertz, der ja vielleicht bei den anderen Hochbegabten da vorne immer so ein bisschen unterm Radar schwebt, den man zwar zur Kenntnis nimmt, den man aber vielleicht gar nicht so wertschätzt, wie wertvoll er eigentlich ist.
Glaube ich auch. Er ist ja auch in Interviews oder auf Pressekonferenzen eher selten vertreten. Kai Havertz hört man kaum sprechen. nach oder vorspielen. Mhm. Er ist unglaublich flexibel. Julian Nagelsmann sagt, er wird ganz, ganz viel Spielzeit bekommen bei ihm, auch in der nächsten Zeit, egal wie viel da rotiert wird. Und es muss jetzt gar nicht immer eine Position sein. Er sieht ihn auf extrem vielen Positionen. Mhm. Solange es nicht, glaube ich, der linke Verteidiger ist, kann er überall spielen. Egal, ja. Das muss er nicht nochmal machen, nicht unbedingt. Aber egal, auch da kann man erstmal hinstellen, wenn die vier anderen verletzt sind. Finde ich auch. Er hat ja auch so eine etwas zurückhaltende Art. Mhm. Er ist jetzt eher, ja, würde ich mal sagen, eher introvertiert von seiner Persönlichkeit her. Dadurch geht er natürlich unterm Radar so ein bisschen weg, aber was der Kerle technisch drauf hat und wie flexibel der einsetzbar ist, das sagen Kimmich, das sagen Musiala, das sagen alle anderen. Er geht halt leider so in der Wahrnehmung so einen Tick unter. Mhm.
Wer jetzt im Moment im Fokus steht, im Spiel nicht so im Fokus stand, einmal, glaube ich, und das hat er hervorragend gelöst, Oliver Baumann. Zum zweiten Mal in der Nationalmannschaft zu Null gespielt. Er liefert sich ja mit Alex Nübel dieses Duell um die Nummer 2 beziehungsweise um den ersten Vertreter von Marc-André Ter Stegen. Wen siehst du denn da im Moment vorne? Gegen Ungarn wird wahrscheinlich Nübel wieder die Chance kriegen, sich auszuzeichnen. Wie ist da deine Präferenz momentan?
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Präferenz, weil ich finde, dass es beides richtig gute Torhüter sind, die natürlich vom Alter her ein bisschen unterschiedlich sind, dadurch auch von der Lebenserfahrung, von dem, wo sie spielen, wie sie spielen, auch von ihrer Art des Torhüterspiels sicherlich ein bisschen differenziert zu betrachten sind. Aber das sind zwei, die auf jeden Fall jetzt die Nummer 1 B in Anführungszeichen, denn wenn Ter Stegen kommt, ist er ja eigentlich wieder gesetzt, hat Julian Nagelsmann gesagt, einnehmen können. Von daher ist es sehr spannend zu beobachten. Wenn du natürlich ein Spiel hast, wo nur ein einziges Mal der Ball aufs Tor kommt, kannst du dich jetzt auch nicht ganz großartig in Erinnerung bringen, wie der Olli Baumann, der eigentlich nur eine Parade hat. Ansonsten war da ja fast gar nicht beschäftigt in diesem Spiel. Dann hoffst du, dich irgendwie zeigen zu können. Dann gibt's diese eine Aktion. Aber das ist ja schwer genug, weil das ist eigentlich das schlimmste Spiel für einen Torhüter, wenn du nur einmal gefordert wirst und dann geht er möglicherweise rein. Weil das ist immer der Makel, der dann bleibt am Ende. Aber ich glaube, sich jetzt festzulegen, sagen zu müssen, es wird Baumann oder nach dem Ungarn-Spiel, es wird, egal wie es ausgeht, es wird Nübel, ist ganz schwer. Und das muss man ja auch sagen, dafür sehen wir zu wenig als Journalisten im Training, um nicht zu sagen, wir sehen eigentlich gar nichts, um das beurteilen zu können.
Wobei das ja, wenn wir da einen kurzen Exkurs machen, mit der Öffentlichkeitsarbeit des DFB ja schon besser geworden ist. Also die schotten sich ja nicht mehr so ab, wie sie das früher gemacht haben, zu ganz auch leistungstechnisch eher dunkleren Zeiten.
Naja, also das ist jetzt so die öffentliche Wahrnehmung vielleicht, ja. Aber für die Journalisten ist es jetzt eher, ich sag mal, gerade für unsere Medien jetzt hier, also fürs Fernsehen, ist es eher weniger als mehr geworden. Weil wir jetzt zum zweiten Mal hintereinander bei einer Länderspielmaßnahme 2 Tage hatten, bei denen das Training komplett geschlossen war. Also es gab einmal eine Einheit, da konnte man zuschauen. Dann gab es noch einmal 15 Minuten, wo man zuschauen kann. Und um das auch nochmal zu erklären, 15 Minuten zuschauen heißt, sie kommen auf den Platz, sie laufen von rechts nach links, dann laufen sie von links nach rechts, dann machen sie ein paar Dehnübungen und dann ist Schluss. Das heißt, du siehst eigentlich nichts, was im Endeffekt trainiert wird. Und zwar gar nichts. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt permanent dieses Training beobachten und sagen, wow, der hat jetzt die Taktik einstudiert, der hat das gemacht, die haben beim Freistoßtraining von 40 Versuchen 38 Richtung Frankfurter Flughafen genagelt und 2 sind reingegangen, sondern du siehst absolut nichts. Du siehst nur, wie viele auf dem Blatt stehen und dass sie sich in irgendeiner Art und Weise bewegen. Mehr siehst du nicht. Ja, was besser geworden ist, ist, es gibt jetzt öffentliche Trainings, wo auch mal ein paar Zuschauer dabei sein können. Gab es in Düsseldorf, gab es jetzt hier in Frankfurt, da waren mal Fans eingeladen. Fanclub Nationalmannschaft macht mal eine Aktion. Sie geben länger Autogramme vor dem Hotel, wenn sie vom Training kommen oder wenn sie am Hotel einchecken und so weiter. Das ist ein bisschen mehr geworden. Aber dass man sagen könnte, es gibt jetzt, sie machen Autogrammstunden im Zuge des Trainingslagers in Herzogenaurach, das bei im Shop des Sponsors dort Spieler jeden Tag erscheinen, dass man einfach die Mannschaft so ein bisschen spürt. Das ist deutlich mehr geworden, das stimmt. Aber dass ich als Journalist sagen könnte, ich sehe jetzt extrem viel mehr als unter Jogi Löw, unter Hansi Flick oder wem auch immer, das ist absolut nicht der Fall.
Aber du siehst natürlich die Spiele und beurteilst die natürlich und die Leistung dann auch auf dem Platz. Jetzt hat der SID heute Morgen geschrieben, die deutsche Defensive ist so stark wie zu besten Weltmeisterzeiten und lässt Titelträume reifen. Wir kennen alle den Spruch, Defense wins Championships, beziehungsweise Offense wins Games, Defense wins Championships. Würdest du da auch schon so weit gehen nach diesem Jahr, dass du sagst, also abwehrtechnisch, das ist schon wieder auf dem Level, dass man um die großen Titel dann tatsächlich mitspielen kann?
Also ich glaube, wir versuchen uns jetzt gerade gegenseitig mit den Superlativen zu überbieten. Das ist jetzt, glaube ich, das Thema, was momentan so etwas vorherrscht. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie es gegen Ungarn läuft. Mhm. Wenn gegen Ungarn jetzt der sehr unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass wir 2 Gegentore kassieren, wird es wahrscheinlich so sein, dass man dann diesen Artikel, diese Meldung einfach wieder zurückzieht. Ja, fehlerhaft muss korrigiert werden. Korrigiere Absatz 2, 4 und 6. Das könnte dann, also es ist natürlich momentan ein Mega-Hype. Man merkt das ja selber. Ja, also du wirst permanent angesprochen, wie ist es jetzt Nationalmannschaft, wie geil ist das denn und so weiter und so fort. Aber auch da, es ist jetzt es ist jetzt nicht das oberste Regal als Gradmesser gewesen. Und wenn du halt im Endeffekt 2 Sachen nur zulässt und davon eine aufs Tor läuft, dann hast du natürlich eine mega Offensive. Aber der Gegner hat natürlich, Defensive, aber der Gegner hat natürlich auch keinerlei Mittel gefunden, diese deutsche Defensive auch nur ansatzweise mal zu fordern. Ich glaube nicht, dass das der Maßstab gewesen ist, dieses Spiel, weil sie so extrem nach vorne verteidigt haben. Ja, und die Defensive ist ja nicht nur beschränkt auf die 4, die da hinten spielen und die 1, 2, die davor agieren, sondern der ganze Verbund rückt ja vor und zurück im Kollektiv. Das ist ja das Neue, dieses Aufwendige, worüber wir vorhin gesprochen haben. Und deswegen, wie gesagt, also auch da, morgen wird es heißen, wir haben das beste Mittelfeld aller Zeiten. Kein Mensch spricht mehr über Toni Kroos und so weiter und so fort. Übermorgen ist Jamal Musiala der neue Müller mit seinen Raumdeuter-Aktionen. Und dann ist Tim Kleindienst, wenn er noch 2 Tore schießt, eigentlich jetzt schon besser als Harry Kane und Gerd Müller zusammen. Also man muss, die Zeiten sind halt so. Ja, ja, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und wenn wir gegen Ungarn verlieren, wird alles in die Tonne getreten.
So ein Schwarz bisschen, und Weiß?
Genau, ja. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Grau ist eigentlich abgeschafft. Und ich bin immer so ein ganz kleiner Freund davon, auch zu sagen, hey, es ist nicht alles ganz so gut, wie es gemacht wird, aber auch nicht ganz so schlecht.
Aber Schwarz und Weiß sind natürlich auch die Farben, in denen die deutsche Mannschaft dann spielen wird, dann auch gegen Ungarn. Da steht ja auch schon fest, dass man da das Heimtrikot dann tragen wird, obwohl das Spiel dann auswärts stattfindet. Was erwartest du denn für das Spiel gegen Ungarn in Budapest jetzt? Julian Nagelsmann hat ja schon angekündigt, er muss das oder wird das letzte Mal bei einem Länderspiellehrgang beziehungsweise einer Länderspielpause dann auch Rücksicht nehmen auf die Vereine und auf die Belastung der Spieler. Erwartest du da jetzt die ganz, ganz große Rotation? Beim paar Positionen muss er ja rotieren.
Ja, also er wird sicher rotieren, das hat er ja auch gesagt. Er hat gesagt, es wird einige Anpassungen geben. Er hat mal vor einem Länderspiel gesagt, wir werden vielleicht in der einen oder anderen Situation anpassen. Dann waren es gleich 3, 4 Leute, die da rotiert haben. Ich erwarte schon, dass es jetzt eine größere Rotation gibt. Der Gruppensieg steht jetzt fest. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht, sie sind da durchmarschiert und diejenigen, die jetzt nicht gespielt haben, oder nur wenig gespielt haben gegen Bosnien-Herzegowina, die werden natürlich jetzt brennen, wie es immer so schön heißt. Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber das ist ja so. Die wollen ja zeigen, hey, wir sind genauso gut. Ja. Ja. Und ob das Sané ist, Gnabry ist, Metscher ist, Nübel im Tor ist, Robin Koch, der dann wahrscheinlich seine Chance bekommt und all die anderen. Also da wird man dann schon sehen, dass es sicherlich eine Anpassung geben wird. Joshua Kimmich soll ja wieder gehen. Der will unbedingt spielen. Mhm. Ja, den muss er, glaube ich, mit Polizeischutz vom Platz bringen, damit er nicht, weil freiwillig geht er ja nicht runter. Ja, da muss der Sicherheitsdienst dann eingreifen, dass sie den Jo irgendwie mal vom Platz holen. Aber das wird schon eine deutliche Veränderung geben. Das glaube ich schon.
Hat sich aus deiner Sicht Leroy Sané, der in diesem Podcast auch dann regelmäßig natürlich Thema ist, weil gerade Pitt ihn immer sehr kritisch sieht, zu Recht, weil Sané natürlich auch unheimliches Potenzial hat, das aber natürlich viel zu selten abruft. Ich versuche dann immer, ihn ein bisschen einzubremsen und zu sagen, naja gut, aber der war auch lange verletzt. Jetzt ist er aber wieder fit. Hat er sich aus deiner Sicht mit seinem Kurzeinsatz oder kürzeren Einsatz gegen Bosnien jetzt auch wirklich für die Startelf wieder empfohlen und untermauert, dass er da einfach in diesen Kreis reingehört?
Ich finde schon, ja. Und bei Pitt kommt er immer sehr schlecht weg. Wie du gesagt hast, wenn ich dabei wäre, ich würde auch immer versuchen, ihn einzubremsen. Alleine aus der Tatsache heraus, dass wir familiär einen großen Leroy Sané-Fanclub in unserer Familie haben und man da immer sehr vorsichtig sein muss, wie man oder wie hart man dann in Sachen Kritik dann davor geht. Nein, Spaß beiseite. Der muss natürlich seine Chance jetzt bekommen, auch mal von Anfang an. Weil das Gefühl, dass er dazugehört und dass er in der Mannschaft sehr, sehr akzeptiert ist und gerade auch bei den Fans ja immer noch, wenn man diese Schlangen bei den Autogrammen sieht, die Rufe, die immer wieder den Leroy Sané fordern, wenn man das alles mal mit berücksichtigt, hat er ja schon einen relativ hohen Stellenwert. Mhm. Diese Art und Weise, wie er manchmal spielt, ja, dass er auch von der Körpersprache her so ein bisschen teilnahmslos wirkt, das ist, glaube ich, raus. Da hat er doch einen deutlichen Schritt gemacht, finde ich jetzt persönlich. Und ich glaube, dass er die Chance bekommen wird von Anfang an. Und dass du natürlich jetzt, wenn du diese zwei Wirbler hast, mit Musiala, mit Wirtz, mit Havertz vielleicht dazu, auf den Außenpositionen oder auf diesen Offensivpositionen ohnehin immer im Bedrängnis bist, wer als Erster oder wer in die Startelf kommt, dass du da immer Schwierigkeiten haben wirst, zu sagen, der ist immer gesetzt. Egal, was er macht, der ist immer die Nummer eins. Das gibt's nicht bei Nagelsmann. Ja. Das ist auch gut so. Und deswegen glaube ich, hat er die Chance verdient, um einfach auch mal zu sagen, hey, Musiala, Wirtz, da weißt du, was du hast. Und jetzt dürfen das mal die anderen beiden zeigen. Sané, Gnabry. Ich glaube, dass die beiden spielen werden.
Ja, Gnabry ist das andere, oder der andere Spieler, über den ich auch noch sprechen wollte, der hat ja momentan, was so Abschluss angeht, unheimlich viel Pech. Bei Bayern schon, Latte, Pfosten, knapp vorbei, abgeblockt. Jetzt hat er gegen Bosnien-Herzegowina dann auch noch einen Schuss von Groß vereitelt, ohne dass er das jetzt wirklich wollte. Also der macht ja unheimlich viel, der setzt sich ja ein. Nur dieses Abschluss, der müsste wahrscheinlich einmal wieder treffen, damit dieser Knoten endlich mal platzt.
Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja auch schon Spiele gesehen vom Serge, da hat er 5 Tore geschossen. Also das ist ja nicht so, dass er das nicht kann, ja. Und das ist ja jetzt wieder das Thema mental, dass du dann möglicherweise irgendwie, keine Ahnung, blockiert bist, denkst, jetzt muss er reingehen und dann ist er eigentlich schon fast drin. Dann kommt nochmal so eine Hand, ein Finger vom Torhüter dazwischen. Dass er herausragende Defensivqualitäten hat, hat jetzt Pascal Groß schmerzhaft spüren müssen. Das war eigentlich die Parade des Spiels. Ne? Wenn man ehrlich ist, war das die Parade des Spiels. Diesen Ball aus einem Meter so derartig granatenmäßig wegzuverteidigen, das war schon mega. Nein, ich glaube auch, wenn da einmal die Kugel mal wieder reingeht, dann wirst du sehen, dann geht's auch wieder anders. Aber es ist extrem schwer. Auch da war ja eine lange Durchstrecke, eine lange Verletzung. Und immer wieder zurückgefallen. Wenn du in einem Jahr 3-4 Mal ausfällst, immer wieder dran bist, dann wirst du natürlich auch im Kopf irgendwann möglicherweise ein bisschen müde, es immer wieder zu versuchen. Und ich glaube, dass er jetzt, ist er auch wieder länger verletzungs- und beschwerdefrei, dass er jetzt auf einem richtig guten Weg ist, weil was er kann, wissen wir alle.
Das wissen wir alle. Ketchup-Flaschen-Prinzip wird vielleicht da auch dann wieder greifen. Wir kennen alle dieses Bild. Hast du einen Wunsch fürs Viertelfinale? Es sind ja doch einige Schwergewichte da in der Verlosung, die potenziell mögliche Gegner für die deutsche Mannschaft wären. Kroatien, Schottland, Italien oder Frankreich, Dänemark oder Serbien?
Schottland.
Beste Erinnerung an die EM.
Ja, genau. Nur der Fans wegen, ja. Weil das möchte ich auch nochmal erleben, muss ich sagen. Diese Atmosphäre im Stadion, alle anderen sind natürlich auch tolle Gegner, aber die Schotten, wow. Also diese Art der Fankultur, ich liebe das, ja. Ich bin da ein mega, mega Fan davon. Diese Gesänge, egal wie das Spiel steht, ob 3-0 oder 0-3, diese Fans sind einmalig. Und wenn sie dann vielleicht sogar noch in München spielen würden, dann hätte auch noch die Gastronomie was davon. Also dann ist es eine Triple-Win-Situation.
Ein Gruppenzweiter aus einer der anderen Gruppen wird es auf jeden Fall. Drücken wir mal die Daumen, dass es tatsächlich die Schotten wären. Und zum Schluss die Glaskugelfrage. Was glaubst du, wie geht das Spiel gegen Ungarn aus?
Ja, das ist wirklich eine Glaskugelfrage. Wenn du derartig gute Tipps hast.
Oh Gott, hör auf. Kein Druck.
Wie beim letzten Mal. Ich glaube, sie werden auch dieses Spiel nicht verlieren.
Das glaube ich auch. Ich lege mich mal auf ein 3-0 fest.
Oh, das ist mutig. Das finde ich mutig. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin ja eher aus der Abteilung Defensive gewinnt die Spiele, Offensive schießt die Tore, eher defensiv angelegt. Nein, ich glaube auch, dass sie das Spiel gewinnen. Also sie werden aber sicher nicht verlieren.
Dann bleiben wir mal bei diesen beiden Prognosen so stehen. Ich sage vielen Dank, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast für den FIFA-Pitch-Podcast.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch an euch zu Hause, dass ihr reingehört habt. Tut das gerne weiter, abonniert den Podcast da, wo es geht und schreibt uns eine kleine Rezension. Bis zum nächsten Mal.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.